Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen zu unserem Gottesdienst. Ja, der Lothar wird uns das Wort auslegen zu dem Thema, wie groß ist mein Gott? Danke auch für die Frau Wagner, dass sie eingesprungen ist zum Klavierspielen. Ja, wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen unseres dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Grüßen möchte ich euch mit dem Wochenspruch aus Epheser 5. Moment. Die Verse 8 und 9. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Die Furcht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, lebt als Kinder des Lichts. Das dürfen wir alle sein, wir dürfen Licht sein, wir dürfen ja, Gottes Wort weitersagen und die frohe Botschaft jedem sagen, der auch beladen ist, der auch unsere Hilfe braucht. Jemanden, der vielleicht krank ist, ein gutes Wort sagen, der vielleicht auch jemand verloren hat, Hilfe anbieten und ja, schön, dass wir zusammen sein dürfen und auch uns gegenseitig unterstützen dürfen, dass wir ein Licht sind für unseren Herrn Jesus Christus. Zu den Bekanntmachungen. Nächste Bibelstunde am Mittwoch, 19 Uhr. Am nächsten Sonntag haben wir wieder unser Gottesdienst, 10 Uhr mit Mittagessen. Ja, Salate und
10:30 Uhr, habe ich gesagt.
10:30
Uhr. Habe ich 10 Uhr
draufgestanden? 10:30
Uhr.
Ja, du hast 10
Uhr gesagt.
Ja, 10:30 Uhr. Ja, wer früher kommt, ist auch nicht schlimm. Ja. Hinweisen möchte ich noch auf die Gemeindefreizeit, 14. bis 16. August. Und ja, ist noch ein Zimmer frei, wer da noch kurz entschlossen ist. Und die Möglichkeit für Tagesgäste ist auch gegeben. Kann man sich ja kurz melden, dass man vielleicht Fahrgemeinschaft macht. Das wäre schön, wenn man da noch mit teilnehmen könnte. Es sind ja noch Ferien, Krabbelkreis findet nicht statt. Die Teenies sprechen sich ab. Ja. Soweit die Bekanntmachungen. Das erste Lied, das wir singen wollen, ist unserem Liederbuch 610, die Verse 1 bis 5. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte.
Thank you.
die Lesung aus Philipper 2, die Verse 1 bis 8. Bei mir in der Lutherbibel überschrieben, Leben in der Gemeinschaft in Christus. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost und Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut. Achte einer des anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. So seid nun unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst, ward gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Soweit aus Philipper 2. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, hab Dank, dass wir wissen dürfen, du bist jetzt mitten unter uns, dass wir auf dein Wort hören dürfen und dass wir es auch verinnerlichen. Du bist mit uns. Ja, lass uns immer mehr so werden, dass wir dir gleichen. Hab Dank, Herr, für jeden, der hier ist. Hab Dank für jeden, der an dem Telefon oder am Laptop oder wo ist, die auf dein Wort hören, Herr. Segne sie alle, segne du uns. Und hab Dank, dass wir dieses Privileg haben, dein Wort zu hören und danach unser Leben auszurichten. Amen. Ich sehe jetzt nicht unbedingt viel Kinder. Also ich denke, Kinderstunde fällt aus. Ja? Ja, das nächste Lied vor der Predigt aus 375, die Verse 1 bis 5. Aber der Herr ist immer noch größer.
Er hat das ganze Welt an der Schau. Ja, ich freue mich, euch zu sehen an diesem Morgen. Und auch wenn einige in Urlaub sind, hoffen wir, dass wir auch sie eine schöne Zeit haben dürfen. Ich begrüße auch die, die jetzt irgendwo zuhören, vielleicht an einem Rechner oder an einem Bildschirm oder am Telefon. Auch ihr herzlich willkommen. Wie groß ist mein Gott? Ein Thema, das mich schon länger mal beschäftigt hat. Wir leben ja in einer ungeheuren Zeit. Scheinbar geht der Mensch auf die Lösung der letzten Lebensfragen zu. Unter dem Begriff Human Genome Project wurde im Jahr 2001 schon, also um die Jahrtausendwende, bekannt, dass man den menschlichen Bauplan fast entschlüsselt hätte. Es waren, glaube ich, 97% und 23 waren es dann 99%. Die DNS, ein fadenförmiges Molekül mit einem Durchmesser von 2 Nanometern. Um sich das vorzustellen, 1 Nanometer wird geschrieben, ist gleich 10 hoch minus 9 Meter, also 1 Millionstel Meter. Können wir uns kaum mehr vorstellen, mikroskopisch nur. Also das kriegt man, wie? Billiatzel. Also man kriegt das nimmer hin, das selbst sich also anzuschauen ohne technische Hilfsmittel. Das geht nicht. Der menschliche Bauplan enthält in Form von 4 verschiedenen Basenpaaren, das ist interessant, es sind nur 4 Buchstaben eigentlich, Basenpaare, die sich dann immer wieder wiederholen in einer 2 Meter Länge. Der eine Meter ist aktiv und der andere Meter ist so eine Art Sicherheitskopie. Also alle, die in der Rechnerwelt sind, die wissen, wie wichtig es ist, dass man immer von dem Original eine Kopie macht, weil das Original könnte ja beschädigt sein und dass ich es dann wieder herstellen kann. Also auch das ist hier tatsächlich so hinterlegt. Man kennt also nun nahezu den kompletten Bauplan. Dieses Ganze sind ca. 3,1 Milliarden Basenpaare. So hat Gott das also geschrieben. Und wenn man dann mal einen Menschen, der an Jesus Christus glaubt und Biologe ist, hört, dann sagt so ein Mensch, ja, das sieht man, Gott hat eine Schrift. Das ist ein Schreiben Gottes. Das ist kein Zufall. Das ist nicht willkürlich. Da ist einer hinten dran, der das geschrieben hat. Hochspannend. Da ist nichts mehr zufällig. 2001 kostete die erste Sequenzierung des menschlichen Genoms die Zeit von circa 10 Jahren und die Summe von 2,7 Milliarden US-Dollar. Das hat man investiert in dieses Projekt. Heute kann man die Sequenz eines Menschen für wenige 100 Euro teils in der Zeit unter 4 Stunden auslesen. Mit den modernen Mitteln. Und man hat Werkzeuge geschaffen, wo man in diese Gene hineinschneiden kann. Also man hat den Eindruck, boah, der Mensch hat alles im Griff. Wir haben das in der Hand. Und das hat mich zu dieser Frage gebracht, ist man mittels der Gentechnologie und modernster Wissenschaft schon bald Herr über den Tod? 2024, sehr interessant, hat man dann das Genom des Grönlandhais entschlüsselt. Dieses Wirbeltier wird bis zu 400 Jahre alt und man hofft, dadurch dem Geheimnis des Lebens auf die Spur zu kommen. Ja, der älteste Mensch übrigens unserer Tage war die Französin Jean-Louise Calmé am 4. August 1997 im Alter von 122 Jahren und 164 Tagen gestorben. 122, 120 erinnert uns an einen im Alten Testament, 122. Und jetzt im Moment ist diese Liste angeführt von einer Britin, Caterham, mit 116 Jahren. Sie wurde geboren am 21.08.1909. Das ist beeindruckend, wenn ein Mensch so alt wird. Aber man merkt, wir sind endlich, auch wenn man zum Teil sehr alt werden kann. Wird der Mensch mit diesen Technologien zu seinem eigenen Schöpfer? Heute denkt man übrigens über was ganz anderes noch nach. Dank dieser modernen KI, künstliche Intelligenz oder AI in Englisch oder amerikanisch genannt. Da denkt man drüber nach, wie kann ich den Menschen transformieren in eine künstliche maschinelle Welt. Also wie könnte ich den Lothar in einen Roboter setzen und dann lebt der Roboter weiter für mich, wenn mein biologisches. So inzwischen ist man an diesen Gedanken. Also Mensch tickt immer so, möchte immer die Ewigkeit sich greifen. Niemals zuvor war diese Frage aktueller, die Frage nach der Größe Gottes. Je mehr der Mensch scheinbar die göttlichen Fähigkeiten zu übernehmen scheint, dass es scheinbar kann, desto mehr wird Gott scheinbar überflüssig ersetzt von und durch den Menschen. Gleichzeitig gilt, nie zuvor waren die Menschen so im Zwiespalt wie heute. Der Mensch mit einer in den Generationen zuvor nie gekannten Freizeit fühlt sich häufig unter Druck. Gestresst, das ist ja so ein Wort unserer Zeit. Der Mensch mit ungeheurem Wohlstand empfindet gleichzeitig bei riesigen äußeren Werten einen nie dagewesenen Verlust von inneren Werten. Keine Generation zuvor konnte sich so gut informieren und doch scheinen viele vollkommen ahnungslos. Spannend. Keine Generation zuvor konnte so viel die Welt bereisen, sich allerlei Wege öffnen und dennoch orientierungslos. Es sind so viele junge Menschen, ich will das gar nicht böse meinen, aber die sind unterwegs, die sehen viel von der Welt, nach dem Abi wird erstmal gereist, ist auch schön, spannend und entwickelt ja auch eine Persönlichkeit, aber sie wissen nicht, was sie studieren sollen. Es ist ein Fakt, es ist einfach wahr. Das gilt nicht für alle, ganz bestimmt nicht, aber oft ist es so. Man staunt drüber. Die Frage nach der Größe Gottes und das Anschauen der Größe Gottes ist keine einseitige Frage. Es geht hier zuerst natürlich um Gott, den Herrn, damit aber auch zugleich um meine Stellung zu ihm. Wir sind ja Ebenbild Gottes. Im Hinblick, im Aufschauen auf unseren Gott erhalten auch wir Platzanweisung für uns. Deswegen ist diese Frage überhaupt nicht einseitig, sondern muss immer von beiden Seiten, auch von uns her, gesehen werden. Ich habe ein Stück aus Jesaja gegriffen und das hat mich schon länger immer mal wieder beschäftigt, wo das auch so überschrieben ist, die unvergleichliche Größe Gottes. Aus Jesaja 40, ich lese zunächst mal die Verse 12 bis 17. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgemessen mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist ermessen, des Herrn ermessen, und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwies? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen und der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz. Und sein Wild reicht nicht hin zum Brandopfer. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Das ist der Auftakt bei Jesaja im 40. Kapitel über diese Gedanken der Größe Gottes. Mit einem ganzen Bündel Fragen stellt Jesaja die Größe Gottes dar und offenbart gleichzeitig die Begrenztheit von uns Menschen in dem Erfassen auch des Verständnisses gegenüber diesem Gott. Wir denken ja in der Regel von uns recht groß und von Gott immer viel zu klein. Ich sage immer, wir haben keine Vorstellung von Gott. Wir haben uns vor kurzem mal morgens unterhalten, die Heidi und ich, da über dieses Thema. Und da war in der Nacht vorher ein Gewitter, ein heftiges Gewitter. Und einmal hat es in der Nacht so ganz in unserer Gegend, also ganz nah, wir dachten fast bei uns, so richtig eingeschlagen. Also Blitz und Donner zusammen. Und dann kriegt man ja schon ein bisschen Angst, hoffentlich ist nicht unser Gebälk oben. Und man zuckt zusammen, unweigerlich. Man kann gar nichts dagegen tun, obwohl man kein kleines Kind mehr ist. Und das ist ja nur ein Hauch. Es ist ja überhaupt nichts. Gott ist ja viel mehr in seiner Macht. Gott ist der Schöpfer. Er hat Meer und Himmel, Erde erschaffen und er hält sie tatsächlich in seiner Hand. Allein, dass dieses Universum so steht, wie es steht. Jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt in der Sonntagszeitung war, haben sie wieder irgendeinen Planeten entdeckt mit Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie viele Lichtjahre von uns entfernt, wo es eventuell Leben geben könnte, was sie vermuten. Also man hat es immer noch nicht gefunden. Aber diese Erde hat und trägt Leben und ist im Gleichgewicht. Das ist ja unglaublich toll. Wenn man sich vorstellt, wie Sonne, Mond und Erde miteinander korrelieren, wie das alles zusammenpasst, dass das alles funktioniert. Und stabil. Er hat das rechte Maß gefunden für Dimension und Gewicht, für Zeit und Raum. Eine Grundfrage an uns aus diesem Text heraus ist, erkennst du diesen Gott als deinen Schöpfer an? Das ist eine ganz wichtige, zentrale Frage. Ob Jesus, ob dieser Herr, ob dieser Gott auch mein Schöpfer ist. Dieser dreieinige Gott, der gesagt hat, kommt, lasst uns Menschen machen. Er braucht sich mit keinem von uns beraten, denn niemand könnte ihn belehren. Gott hat das Recht, die Erkenntnis, die Weisheit in sich. Von Jesus heißt es in Kolosser 2,3, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alles Wissen und aller Stolz der Nationen gelten letztlich nichts vor ihm. Nichts. Nicht darin, dass der Mensch sich in den Mittelpunkt stellt, liegt sein Heil, sondern darin, dass Christus mein Ruhm, meine Weisheit, meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit, meine Erlösung, ja, mein Erlöser wird. Christus ist mein Leben. Wo er nicht regiert, ist Tod. Und ich finde es sehr spannend, wie Paulus beschreibt, wie eigentlich Leben gezeugt wird von der Schrift her gesehen. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten, den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, Achtung, durch was? Durch die Torheit der Predigt, die Glaubenden zu erretten. Durch die Torheit der Predigt. Luther sagt, der Glaube kommt aus dem Wort, aus dem Evangelium, aus dem Verkünden des Wortes Gottes. Daraus kommt der Glaube. Du hast das schön, diese Epheserstelle, Epheser 5, 8, 9. Da steht ja eigentlich, lebt das, was ihr seid. Lebt das, was ihr seid. Ihr seid Kinder des Lichts, lebt als Kinder des Lichts. Wodurch aber werde ich ein Kind des Lichts? Durch das Wort des Evangeliums. Durch dieses Lebenswort, das hineinkommt in mein Leben und mein Herz und von mir Besitz ergreift. Indem ich diesem Wort glaube und mich ganz ausliefere. Diesem Herrn. Christus, mein Leben. Wo er nicht regiert, da ist Tod. Lese weiter die Verse 18 bis 20. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker gießt das Götterbild, der Goldschmied beschlägt es mit Gold und mit silbernen Ketten vom Goldschmied. Maulbeerholz wählt er. Ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Kunsthandwerker, um ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Es ist so ein schöner Humor. Merkt ihr den Humor auch in der Schrift? Ein Götterbild. Und es muss so unten glatt gemacht werden, dass es nicht wackelt. Soll ja stabil stehen. Wie Jesaja, wie Gott sich lustig macht über diese Götzen, die wir bauen. Keine anderen Götter haben neben mir, kein Götterbild machen, keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. 2. Mose 20, ein Teil aus den Geboten Gottes oder ich sage immer aus den Weisungen zum Leben. Ich finde es viel schöner übersetzt. Im Römer 1 hören wir, man hat Gott ersetzt durch allerlei Teile aus der Schöpfung, kriechendes Getier und was man so alles gebaut hat. Kälber hat man gegossen, ganz früh. Salome wusste um seinen Gott, als er den Tempel baute, und er bezeugt, und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein, denn unser Gott ist größer als alle Götter. Aber wer kann ihm ein Haus bauen? Denn die Himmel und die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen. Also er ist so groß, es ist nicht zu fassen, und es ist ja auch so. So wie wir die Schöpfung nicht fassen können mit unseren Gedanken. Wir können nicht das Ende des Universums denken und ins Kleine auch nicht. So können wir Gott nicht fassen. Er übersteigt alles, was wir denken können. Hiob, der Mann des tiefen Leids und tiefer Erkenntnis, sagt im Gespräch mit Eliphas von Teman: Was ist der Mensch, dass er rein dastehen könnte und der von der Frau Geborene, dass er gerecht wäre? Siehe, selbst auf seine Heiligen vertraut er nicht, und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Abscheuliche und Verdorbene, der Mann, der Unrecht trinkt wie Wasser. Hiob hat eine klare Sicht, der sagt, wir bringen es nicht. Wir bringen es nicht vor diesem Gott. Darum wird es einen neuen Himmel, eine neue Erde geben, geschaffen durch und aus Gottes Wort. Jesaja beschreibt das schon im 65. Kapitel der Offenbarung, lesen wir das auch. Somit scheint Gott in die Ferne gerückt. Und wir sind geneigt, so wie die hier, uns etwas zu schaffen. Ein goldenes Kalb, ein Götterbild aus Holz, mit Gold überzogen, stabil, langlebig. Etwas, das uns näher scheint als dieser Gott. Greifbarer, etwas, das wir im Griff haben. Und nicht etwas, das uns im Griff haben könnte. Auf was oder wen vertraust du in deinem Leben? Das ist die zweite Frage, die sich aus dem Text für mich erschließt. Auf was oder wen vertraust du in deinem Leben? Der moderne Mensch braucht ja scheinbar keine Götzen. Er ist sich oft Götze selbst. Gerade Jesaja weiß an anderer Stelle, von diesem fernen und nahen Gott zu sprechen. Ich liebe dieses Wort, ich habe es sicher schon oft hier gesagt, aber ich liebe es und sage es immer wieder gern dazu. Der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligen wohne ich. Das ist ein Teil davon. Und dann heißt es aber auch, und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Auch das ist unser Gott. In Jesaja 66 haben wir nochmal so eine schöne Stelle dazu, 66,2b. Aber auf den, also hat doch meine Hand dies alles gemacht und alles dies ist geworden, spricht der Herr. Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Es ist ja unfassbar. Da ist einer, der schafft ein ganzes Universum. Etwas, was wir nie begreifen werden können. Und er sagt, aber wenn einer zittert vor meinem Wort und wenn es im Elend ist und er bei mir um Hilfe ruft, dann werde ich da sein. Den werde ich nicht übersehen. Ist das nicht Wahnsinn? Ich finde das so schön. Eine Eigenschaft Gottes. Jesaja weiß davon. Dies erklärt auch, warum wir uns kein Bild von Gott machen sollen. Jedes Bild würde Gott ersetzen, würde den Raum in unserem Herzen blockieren. Er will Wohnung nehmen. Den Schrank mit dem Götzen, den kann ich auf- und zuschließen, wie ich will. Wisst ihr, das hat man auch so gemacht. Man hatte ihn in Schreine gestellt und hatte auch ein Deckelchen zu, weil wenn ich Dinge tat, die der Götze nicht sehen sollte, war es ja gut, wenn die Tür zu ist, oder? Ja, klar. Den Schrank schließe ich selbst auf und zu. Wir nehmen ihn nicht mit. Wenn ich irgendwas unternehme, wo ich den Götzen lieber nicht dabei haben will, mache ich das ohne ihn. Gott aber in unserem Herzen öffnet unser Herz und ist alle Zeit und aller Orten in uns. Alle Zeit und aller Orten. Ach, ihr Lieben, auch dann, wenn ich hinterher zu ihm gehen muss und sagen muss, ach Herr, ich habe versagt, vergib mir. Auch dann ist er da. Auch dann, wenn ich in dem Moment ihn eigentlich für abwesend erkläre. Denn ich würde es nicht tun. Wenn der Herbert mir gegenüber sitzt, würde ich ja nichts tun, wo ich denke, ah, der Herbert, der wird später mir sagen, was los war. Wisst ihr, schon vor einem Menschen würde ich es nicht tun. Deswegen sage ich, wenn wir Sünde tun, bewusst, nicht unbewusst, unbewusst gibt es, bewusste Sünde tun, schließen wir Gott in diesem Moment aus. Ich glaube, das ist so. In dem einen Fall bei den Götzen verfügt der Mensch über Gott, über einen Gott, den es nicht gibt. Jesaja nennt sie nichts. Sie sind nicht da. Es ist nicht so, dass die Götzen nicht gebraucht werden von Satan. Das nicht. Aber die Götzen selbst sind nichts. Sie sind das, was sie sind. Material. Holz, Gold, was auch immer. Aber nicht mehr. Die Amulette auch. Und trotzdem üben sie Macht aus. Ich weiß, der Heiko hat es mir auch erzählt, der Heiko Grimmer, von einer Frau, auch in Indien. Und sie wollte zu Gott kommen. Und sie war schon da. Und sie hatte aber ihre Amulette noch an. Da hat er gesagt, du musst die Amulette ausziehen. Du musst die ins Feuer werfen. Die dürfen nicht mehr bei dir sein. Es war wohl so eine, weiß nicht, Zauberin, also eine Frau, die sehr stark mit diesen Kulten verbunden war. Und er sagte, sie fiel an diesem Abend vor dem Feuer um, aber sie konnte die Amulette nicht ausziehen. Erst am nächsten Tag ging wieder dieser Kampf los. Und dann warf sie diese Dinge hinein. Und dann wurde sie frei. Es hat schon eine Macht, man darf es nicht unterschätzen. Aber es ist nicht diese Sache, sondern es ist der Feind, der davon einfach Besitz nimmt. Im anderen Fall, wenn wirklich der lebendige Gott bei uns wohnt, regiert unser Gott in unserem Herzen. Eine ganz andere Situation. Und das führt mich zum dritten Punkt, Gott, der Regent, die Verse 21 bis 26. Habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der die Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts anheimgibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleichmacht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in die Erde getrieben, da bläst er sie schon an. Sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Der Erhabene regiert über den Herren dieser Welt, wird hier gesagt. Ob es die Richter sind oder die Könige und Kaiser der Zeiten oder die heutigen Regierungsmenschen, die ganz oben sitzen, ob es Kanzler sind oder wie sie auch immer heißen. Gott sieht Recht und Unrecht des Richterspruchs. Gott weiß wohl, ob die Fürsten sich oder ihr Volk im Sinn haben, ob sie vor ihm in Verantwortung stehen oder sagen, aus eigener Kraft regeln wir das. Der Ewige regiert über die Vergänglichen. Das menschliche Sein wird sehr realistisch dargestellt in seiner Endlichkeit vor dem Ewigen. Das ist nur ein kurzes Gastspiel. Und wenn wir noch so gewaltig scheinen und noch so groß in den Ämtern, unser Leben hat einen Endpunkt. Im Psalm 103, ab dem 13. Vers, ist das auch so beschrieben. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Welch ein schönes Wort. Und dann heißt es, denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Der Mensch wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Dann fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Ihr kennt die Geschichte, wo Jesus dieser Ehebrecherin gegenübersteht, wo sie steinigen wollen. Und Jesus sagt, naja, wer von euch, der ohne Schuld ist, der soll mal einen ersten Stein schmeißen. Und in dieser Szene beugt sich Jesus nieder und schreibt in den Sand. Und in Jesaja gibt es ein Wort, im 17. Kapitel heißt es, Gott schreibt den Namen in den Sand und der Wind weht darüber und er ist nicht mehr da. Und der Name in der Schrift ist immer Person, immer Person. Wenn Jesus den Namen über alle Namen bekommt, dann ist das die Herrschaftsperson. Und dann in diesem Psalm auch so schön. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Wisst ihr, wir sind vergänglich, ja. Und das ist natürlich eine Botschaft, die uns auch zutiefst trifft. Und wenn wir jemanden verlieren, den wir lieb haben aus der Nähe, dann merken wir, wie das wahr ist. Und auch für mich natürlich gilt. Wir legen es oft so auf die Seite, aber dann wird man schwer krank, man wird operiert, man merkt, man ist an der Schwelle, man kommt vielleicht nochmal davon, ein andermal nicht. Aber wir hören in der Schrift, Gott ist ein Gott der Gnade. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat Leben über dieses Dasein hinaus, über diesen Leib hinaus. Weißt du, auch so ein junger Kerl wie du, du fährst Motorrad, morgen kann es sein. Wir wissen das ja nicht. Wünschst dir nicht, wünschst dir, dass du 90 noch älter bist. Aber wir wissen es doch nicht, keiner von uns. Dieser Gott schaut darüber hinaus, hat Hoffnung darüber hinaus, kann uns darüber hinaustragen. Ursache unseres Vergehens, Sterbens, Todes ist ganz klar die Sünde. Die Sünde, sagt Jesaja, trägt sie davon wie ein Blatt im Wind. So hat er dieses Bild, ein sehr schönes Bild, wenn man sich das vorstellen kann. Ein Blatt im Wind, kann sich das wehren? Das wird mitgerissen, das geht mit davon, hat gar keine Chance. Und so regiert die Sünde in einem Leben der Menschen. Und der Sünde sollt, schreibt Paulus sehr direkt und klar, ist der Tod, Römer 6. Ja, und da gibt es Rettung davor. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. So heißt es auch in diesem Text. Also da ist natürlich das Firmament, die Sterne, das Heer der Sterne gemeint, aber auch ihre Namen. Und damit geht es auch wieder in diesen Bezug über seiner Schöpfung des Einzelnen. Er hat nicht den Überblick verloren über seine Schöpfung. Er weiß um den Namen, er weiß um das Geschehen, er weiß auch um dein Leben. Das ist spannend. Ist unabhängig davon, ob du glaubst oder nicht glaubst. Gott weiß um dein Leben. Gott weiß um das Leben eines jeden Menschen. Das ist gewiss. Er hat nicht den Überblick verloren. Er hat auch sein Volk niemals vergessen oder verleugnet. Steht in vollkommener Treue zu seinem Erwählungsvolk Israel. Und das ist für uns auch wichtig, für uns Christen. Denn so wie er zu Israel steht, steht er auch zu uns. Ein treuer Gott. Und ein Volk, das wir lieben dürfen, wie er dieses Volk lieb hat. Mein vierter und vielleicht der schönste Punkt im ganzen Abschnitt. Gott, der das Schwache stärkt. Die Verse 27 bis 31. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Welch ein Wort der Stärke Gottes. Vor ihm sind also alle Dinge offenbar, die Nöte und Ungerechtigkeiten meines Lebens auch. Er will nah sein in deinem Leben, deshalb hat er sich offenbart in Jesus Christus und zuvor auch in seinem Handeln in der Geschichte Israels. Er kennt keine Erschöpfung. Wenn es in der Schrift heißt, Gott ruht, dann nicht, weil er müde ist oder erschöpft. Nein, wenn steht, Gott ruht, dann hat er es zu Ende gebracht. Spannend. Gott ruhte am 7. Tag. Dann kann man sagen, war da schon alles fertig? Ja, für Gott war alles fertig. Er überschaut Zeit und Raum. Das begreifen wir nicht. Aber er hat geruht. Er hat auch Heil schon gedacht für uns. Bei ihm war es fertig. Und Hebräerbrief sagt, wir dürfen auch ruhen von unseren Werken in ihm. Im Sinne von, wir müssen es nicht fertig bringen und fertig machen. Nein, das heißt sogar, wir können es nicht. Sondern wir dürfen in seinem Werk, in dem, was er für uns getan hat, uns bergen. Das heißt nicht, dass wir nicht mühen uns. Ja, das wollen wir, wir kämpfen. Wir sind auch in der Kampfbahn, sagt Paulus. Aber wir schaffen es nicht. Wir bleiben immer in der ganzen Abhängigkeit zu diesem lebendigen Gott. Und das ist gut so. Um seines Namens willen schafft er das Heil, um seiner Gerechtigkeit willen. Gott schläft und schlummert eben nicht, Psalm 121. Jünglinge ermüden und ermatten, strauchen, stürzen, liegen enttäuscht im Schmutz. Aber die auf den Herrn hoffen, fahren auf mit neuer Kraft. Es ist noch einmal diese Nähe auch zum Psalm 103. Lest da noch mal ein paar Verse. Ab Vers 3. Der da vergibt all deine Sünden. Nicht all deine Sünden, all deine Sünde. Die Sünde, der Sünder bin ich. Er vergibt mein Wesen, er schafft in mir ein neues Wesen, eine neue Kreatur. Der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube. Die Grube steht für das Grab. Früher hat man zu den Friedhöfen auch was gesagt? Gottes Acker. Wenn da Menschen liegen, die an Jesus Christus geglaubt haben, bleiben die nicht dort liegen. Da liegt der Same für das, was einmal sichtbar sein wird, wenn er ruft aus den Gräbern. Der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Wieder dieses Bild. So ist unsere Not die Möglichkeit, Gottes Möglichkeiten kennenzulernen. Unsere Schwachheit die Möglichkeit, Gottes Stärke zu erfahren. So ist unser Leid die Möglichkeit, den Trost Gottes zu erfahren. Unsere Endlichkeit die Möglichkeit, dem Ewigen zu begegnen. Unser Menschsein die Möglichkeit, von dem wahren Menschen und wahren Gott, Jesus Christus, gefunden und gerettet zu werden. Der Allmächtige wurde ohnmächtig für uns am Kreuz von Golgatha. Der Ewige kam in unsere Zeit. Aber die entscheidende Frage ist, auch in dein Lebensgeschehen, in deine Mitte, in dein Herz, der ewige Gott wurde Mensch wie wir. Er kam und will uns nahe sein. Amen. Ja, wir beten.
Ach Herr, welch ein Gott bist du. Von Anfang an wolltest du Gemeinschaft mit uns. Du hast uns geschaffen als ein Du, Ebenbild. Du warst im Gespräch mit Adam, ganz vertraut, auch mit Eva. Herr, im Garten Eden, da war nichts zwischen euch, ihr konntet euch unterhalten. Und dann diese Rebellion von unserer Seite. Ach Herr, hab Dank, dass du dieses ganze Rebellieren unseres Herzens kennst und überwindest. Hab Dank, dass du unser Gott bist und wir nicht unser Gott sein müssen. Hab Dank, Herr, dass du dein Zelt aufgeschlagen hast, schon bei der Wüstenwanderung. Aber auch später im Tempel hast du Wohnen genommen. Deine Herrlichkeit, deine Schechina ist eingezogen in diesen Tempel, der ja mit Händen gemacht war und dich gar nicht hat aufnehmen können. Aber du hast deutlich gemacht, ich bin da. Und hab Dank, Herr, dass du in dir selbst, Herr Jesus Christus, zu uns gekommen bist, Mensch geworden bist und so nah geworden bist. Seit du hier warst, kann niemand mehr sagen, dass er Gott nicht kennt. Du hast dich vorgestellt in einer wunderbaren Weise. Man kann dich zur Seite legen. Man kann sagen, das Passbild stimmt nicht. Aber die Wahrheit ist, du hast dich ausgewiesen als der lebendige Gott. Und wir dürfen dir trauen. Und hab Dank, dass du uns deinen Geist schenkst bis ins Herz hinein und wir dein Eigentum sein dürfen, als deine Kinder. Und so wollen wir beten, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir singen gemeinsam aus dem Gemeinschaftsliederbuch 228, die Verse 1 und 2, 5 und 6 und 8. Habt ihr das hinbekommen? Diese Reihenfolge ist super. Du meine Seele, singe.
Schön, wie Paul Gerhard das ausdrückt. Auf der einen Seite eine welke Blume und auf der anderen Seite einer, der Gott loben darf. Ein lieber Bruder Helmut Blatt hat mal gesagt, die Engel staunen mit am meisten darüber, dass wir als vergängliche Menschen mit all unserer Art diesen Gott von Herzen loben können. Das kann ein Kind Gottes. Ist spannend, denn die Engelwelt lobt ja Gott, also die nicht gefallene Engelwelt. Und wir dürfen es auch. Und zwar auch noch in Ewigkeit, das hört nicht auf. Ja, erheben uns so deine Segen Gottes. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Eine gute Woche in Gottes Hand.